Ja, ein herzliches Hallo an alle, die sich eingeschaltet haben hier auf dem Kanal zum Thema Klimaschutz und Energiewende mit Fokus auf Sachsen. Wir wünschen allen noch ein gesundes neues Jahr, einen guten Start. Ich habe gelernt, bis zum 15. des Januars darf man das noch sagen und wir haben heute genau den 15. Von daher die besten Wünsche an euch. Wir werden heute bestimmte Themen haben in gewohnter Form. Jonathan, was erwartet uns denn?
Ja, wir haben so ein Bouquet wieder dabei, aber ich nenne mal drei, die herausstechen. Zum einen die Frage, ob wegen der vermehrten Stromimporte in Deutschland 2024 die Blackouts gedroht haben oder nicht. Dann gehen wir der Frage nach, deutsche Klimaziele sind wohl erreicht, aber da ist ja noch ein großes Fragezeichen zu klären. Und nachfolgend auf die letzten Meldungen, die wir vor zwei oder letzten Sendung hatten, der Batterietsunami, der jetzt auch Sachsen erreicht und sich weiter auftürmt. Wir werden sehen.
In dem Sinne, bis gleich. Komm, Jonathan, es geht weiter.
Ach so, sorry. Warte.
Also, du hast ja angekündigt, Stromimporte. Und natürlich, die sozialen Medien explodierten. Stromimporte, Deutschland übersteigen die Exporte. Das sichere Zeichen dafür, dass wir kurz vor der Dunkelflaute stehen. Beziehungsweise nicht vor der Dunkelflaute, vor dem Blackout natürlich. Also, vor dem Blackout stehen. Was hat es damit auf sich, Jonathan? Laufen wir Gefahr?
Ganz spannende Geschichten eigentlich zu sehen. Also ich empfehle jedem, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, eigentlich die Lektüre dieses Artikels hier auf Smerd mit D. Das ist eine Transparenzplattform der Bundesnetzagentur. Das ist sowieso ganz toll, wenn man da sozusagen erzeugungsscharf sehen kann, was verbraucht wird, was erzeugt wird in Deutschland, also stundenscharf, viertelstundenscharf, übers Jahr hinweg, kannst du genau auswählen. Aber die machen auch sozusagen Zusammenfassungen und Erkenntnisse. Und hier den Artikel zu 24. Es gibt drei große Bereiche. Ich möchte nach und nach zu dem Thema Importe kommen, aber erstmal ganz kurz die guten Nachrichten. Erstens, erneuerbare Energieträger. Das ist das erste große Thema. Da sind wir jetzt auf einem neuen Rekord mit 59,0% übers Jahr gesehen, die aus den Erneuerbaren stammen. Und das, obwohl es ein windarmes Jahr war und sozusagen die Solarenergie deswegen hochgespült ist, das ist Potenzial für mehr Windenergie, das ist ja sozusagen der wichtigste Energieträger in Deutschland mittlerweile, Wind Onshore, ist natürlich einfach noch weiterhin da und wird auch jetzt in den nächsten Jahren sozusagen weitergetrieben. So, es war das erste Jahr komplett ohne Atomstrom und es ist nichts aus. Die Lampen sind nicht ausgegangen, sage ich mal ganz doof gesagt. Ja. Und das Zweite ist, obwohl wir keinen Atomstrom hatten, Thema 2, Preisentwicklung an den Energiemärkten, vor allen Dingen mit Blick auf Strom. Der Strom ist günstiger geworden. Er ist immer noch relativ teuer im historischen Vergleich mit 78,51 Euro pro Megawattstunde auf dem Großhandelsmarkt. Ist aber insgesamt zum Jahr zuvor, 2023 auf 24, um 17,5% gefallen. So, das ist immer noch mehr als ein paar andere Länder. Also in Frankreich ist günstiger, Schweiz, Dänemark ist alles günstiger, aber auch niedriger als bei unseren anderen Nachbarn in Polen, Tschechien und Österreich. Das heißt, da ist jetzt eine Spannung drin. Jetzt kommen wir zum Außenhandel, also jetzt zum Thema Energieimporte, Energieexporte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, großer Rekord. Wir haben 67 Terawattstunden Strom importiert, bei circa 550 Terawattstunden, die wir im Jahr verbrauchen, so ganz grob, plus minus. Es ist schon ganz ordentlich, es ist auch ein Zuwachs, es ist ein neuer Rekord insgesamt gesehen, also ein Zuwachs um 23,2% gegenüber 2023. Aber jetzt kommt's. Das heißt nicht, dass wir hier tagelang oder monatelang am Blackout entlang geschrammt sind. Ganz im Gegenteil. Die Kraftwerksleistung wäre auch da gewesen. Es war schlichtweg günstiger, es war billiger, Strom aus Dänemark und vor allen Dingen Frankreich zu importieren, als ihn selbst zu erzeugen. Und das geht, wenn ich jetzt kurz eine Anekdote kurz erzählen darf, auch deswegen so günstig, weil die Franzosen halt ganz anders ihren Atomstrom auch erzeugen, als wir es in Deutschland historisch gemacht haben, nämlich staatlich subventioniert, zum Fixpreis auf den Markt geworfen. Die EDF ist mittlerweile verstaatlicht wegen der hohen Schulden, deswegen, das nur am Rande. Das heißt, im Endeffekt profitieren wir von politischen Entscheidungen in Frankreich und können hier günstig Strom einkaufen. So, und ja, es ist einfach ein Preissignal. Wir importieren und auch exportieren übrigens nach Polen, Tschechien und Österreich. Entsprechend der Preissignale, ist einfach die europäische Marktkopplung, der europäische Binnenmarkt für Strom. Und da die Grenzkuppelstellen, diese Grenzkapazitäten einfach optimal ausgenutzt werden sollen, schickt man immer da, wo es günstig ist, Strom weg in teure Länder. Das ist einfach europäische Solidarität. Ja, und dann kommt das raus. Und da die Grenzkuppelstellen ausgebaut werden, wird es halt über den Port.
Also, nichts mit Blackout. Strom wird da gekauft, wo er am günstigsten ist. Und ich habe mir die Zahlen ja auch angeschaut, von dem, was importiert wurde, also der kleine Anteil, was wir importierten Strom haben, da liegt der Anteil des Atomstroms, weil ja immer gesagt wird, wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet, stattdessen tun wir sozusagen die gleiche Menge, also das wird so gesagt oder suggeriert, gleiche Menge importieren, was völlig Unsinn ist. Von dem, was wir importiert haben, liegt der Anteil von Atomstrom bei knapp 30%, also ein bisschen weniger. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, wie viel Anteil Erneuerbare haben wir denn importiert, da liegt der Anteil bei rund 35%, also auch schon mal deutlich über den Atomstrom. Wenn wir nochmal auf die Zahlen schauen, auch das ist ja, weil man so sagt, also bei mir kommt dann immer an, bei manchen, was da so geteilt wird, wir sind ja jetzt fast pleite, weil wir so viel Strom importieren. Ich habe noch nie oder selten mal einen Aufreger darüber gesehen, was wir an fossilen Energieträgern importieren. Wir geben also für den Import von Erdöl und Erdgas, ich habe da jetzt nur die Zahl von 2023 gefunden, rund 67,5 Milliarden Euro ins Ausland. 67,5 Milliarden Euro gehen ins Ausland dafür, dass Öl und Gas bei uns ankommen. 2,3 Milliarden, also gerade mal ein Bruchteil dessen, sind letztes Jahr als sozusagen Defizit ins Ausland gegangen, was den Stromimport anbelangt. Also sozusagen ganz andere Dimensionen. Insoweit liegt unser Potenzial natürlich klar auch bei der Einsparung von dem Import von Öl und Gas.
Richtig. Und hier fehlt noch die Steinkohle und historisch gesehen auch noch Uran, das auch komplett importiert werden musste. Also es ist einfach...
Genau. Völlig richtig. Ja, genau. Gut, wir gehen mal weiter. Nächste große Meldung, die so am Anfang des Jahres die Runde machte. Ich mache mich mal kurz größer hier, einfach, dass man sieht. Also, nee, falsche Richtung hier. Ich habe es aufgegriffen. Ihr seht, neues Hintergrundbild quasi. Wir sind bei einer Erderwärmung von 1,6 Grad angekommen. Kann man nachlesen hier in der Meldung von der Freien Presse vom 10.01. Report, Erderwärmung lag im Schnitt bei 1,6 Grad. Und zwar zum vorindustriellen Mittel gemessen, also so Jahr 1900, 1850 bis 1900. Man hat sozusagen, also was der Artikel noch mit sich bringt, sind so die Zahlen, wie geht es denn weiter? Und da muss man sagen, das ist erstmal, da steckt durchaus auch eine positive Meldung drin, nämlich insoweit, man hat vor 10 Jahren berechnet, dass wenn wir so weitermachen, also Stand vor 10 Jahren, wenn wir so weitermachen, zum Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung von um die 3,5 Grad im vorindustriellen Zeitalter haben werden. Dank der Entwicklungen des Klimaschutzes in den letzten 10 Jahren sind es, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur 2,7 Grad. Also wenn wir sozusagen Stand jetzt weitermachen, wie wir gerade sind, werden wir zum Ende des Jahrhunderts eine Erhöhung von 2,7 Grad haben. Ist nicht gut, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Gleichzeitig steht im Artikel noch drin, dass wenn alle Länder ihre angekündigten Klimaneutralitätsziele einhalten, dann würden wir bei 1,9 Grad landen. Ja, so. Also, damit würde ich sagen, die Klimaschutzmaßnahmen, die wir die letzten 10 Jahre, Ausbau der Erneuerbaren und anderes, sozusagen umgesetzt haben, global gesehen, haben schon mal dafür gesorgt, dass wir von 3,5 Grad Wahrscheinlichkeit zum Ende des Jahrhunderts auf 2,7 Grad Wahrscheinlichkeit zum Ende des Jahrhunderts gefallen sind. Also ist immer noch nicht gut, bei weitem nicht ausreichend, aber es zeigt, dass Klimaschutzmaßnahmen wirksam sind.
Cool, das ist doch mal eine gute Nachricht, trotz aller schlechten Nachrichten.
Genau, gehen wir mal weiter. Wir haben hier sozusagen einen Chart mitgebracht, Kohlendioxidemissionen der Stromerzeugung. Ja, Stromerzeugung, ihr wisst, die großen Anteile liegen ja auch noch bei Wärme und Verkehr und da sind halt die Einsparungen bei weitem nicht so groß. Aber hier bei der Stromerzeugung, dank auch des von dir erwähnten Anteils, dass wir immerhin fast 60% im letzten Jahr hatten aus erneuerbaren Energien, sieht man doch, wie diese Kurve der Stromerzeugung, also das ist jetzt mal, wie ich das hier spiegelverkehrt hin, also die doch deutlich nach unten geht. Insoweit ist auch das eigentlich erstmal schön zu sehen. Man sieht auch hier, dass der größte Anteil immer noch bei der bei der Kohle liegt, bei der Braunkohle. Also da stammen die meisten CO2-Emissionen her. Gerade hier in Sachsen sind wir da ja gebeutelt mit unseren vielen Braunkohlekraftwerken. Aber soweit an der Stelle.
Ja, aber Andreas, ich mal so das ist doch auch an der Wirtschaftsschwäche, sagen doch immer ganz viele.
Ja, genau. Naja, klar, natürlich hat die Frage, wie stark ist die Wirtschaft, spielt natürlich auch schon noch eine Rolle bei den CO2-Emissionen, aber das ist nicht der einzige und erst recht nicht der Hauptgrund. Ne?
So, und es ist nicht vergleichbar von der Stärke des Einbruchs her. Also es ist wirklich eine ganz klare Verbesserung. Ne?
Genau, so könnte man denken, nachdem wir jetzt mehr oder weniger so ein bisschen vorsichtig, also wie gesagt, nicht falsch verstehen, es ist immer noch schlimm, auf was wir zusteuern, aber es zeigt, dass es Wirkung zeigt, was passiert ist in den letzten Jahren, auch wenn die Wirkung bei weitem nicht ausreichend ist. Da gleich zum großen nächsten Thema, was so die Anfang des Jahres so durch die Medien ging und mich persönlich doch auch, naja, ich sag mal, aufgeregt hat, wenn man dann in der Zeitung liest, deutsches Klimaziel erreicht. Ne? Und wer sich erinnern kann, wir hatten ja quasi letztes Jahr auf die Meldung, Studie vom Umweltbundesamt verwiesen, wo gesagt wurde, hier, Pariser Klimaziel, Deutschland hat es vergeigt, jetzt geht es durch die Meldung, deutsches Klimaziel erreicht. Dann noch den Bindestrich hier, aber nicht EU-Ziel. Also hier die Meldung von wann ist er? Freie Presse vom 7.01.2025. Also ja, was gibt es dazu zu sagen? Also ich sage mal ganz platt, man muss sich natürlich das Ziel nur niedrig genug setzen, dann wird man es natürlich auch erreichen. Also Klimaschutzziel Deutschland, Klimaschutzgesetz ist völlig unzureichend, um die Pariser Klimaziele zu erzielen. Ich will darauf noch mal ein bisschen näher eingehen. Und zwar die CO2-Entwicklung habe ich gerade gezeigt. Auf die Studie habe ich verwiesen. Letztes Jahr, wie gesagt, die Meldung vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, dass Deutschland seine Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen verfehlt hat. Und jetzt nun die große Frage, ja, was denn nun? Also, zunächst einmal möchte ich auf dieses Papier hier verweisen vom Umweltbundesamt Grundlagen von CO2-Budgets. Also wer es genau nachlesen mag, wird da fündig. Das ist sehr gut beschrieben alles, auch was es mit diesem Budget auf sich hat und wie das zu dem Klimaschutzgesetz passt und so. Also wer es wirklich richtig vertiefen mag, wirklich in dieses gute Papier reinschauen. Was ich mitgebracht habe, und zwar etwas zugänglicher, es gibt ein Klimadashboard, nicht das Klimadashboard Sachsen, auf was wir später nochmal kurz hinweisen, sondern einfach klimadashboard.de. Daten und Fakten zur Klimakrise in Deutschland, da sind verschiedene Bereiche beleuchtet. Ich möchte es sozusagen betrachten in Bezug auf die CO2-Entwicklung. Ich blende das mal ein. Das andere nehmen wir in der Zwischenzeit raus. Also, wenn man auf die Seite geht, ihr müsst schauen, ich weiß nicht, ob es in jedem Browser so ist, bei mir, und zwar in allen Browsern, die ich hatte, ist erstmal die Seite sehr leer und ich muss erstmal eine ganze Weile nach unten scrollen. Aber wenn ich eine ganze Weile nach unten gescrollt habe, also ich vermute, da ist ein kleiner Fehler drin, so ist es wahrscheinlich nicht gedacht, aber wenn ich eine ganze Weile nach unten gescrollt habe, dann kommt erstmal dieses Pop-up, was man hier sieht, nämlich von 1750 bis 2023 hat Deutschland, ich sage jetzt mal, rund 100.000 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen und dann halt das, was der Sachverständigenrat für Umweltfragen letztes Jahr festgehalten hat, nämlich, dass Deutschland sein faires CO2-Budget für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze damit überschritten hat. Also was meint fair? Wir müssen sozusagen die historischen CO2-Emissionen genauso mit berücksichtigen, also Deutschland und andere Länder, und insoweit, wenn wir das nehmen, dann ist das überschritten. So, dann gibt es eine weitere Erklärung hier, wie Kohlenstoffdioxid entsteht. Das ist gar nicht so interessant. Lustig ist, dass ich jetzt hier diese Punktwolke, die man erst gesehen hat, dass die sich zu einem, zu einer Kurve formt. Und dann wird nochmal gezeigt, dass Deutschland seit dem 18. Jahrhundert CO2 ausstößt. Also da geht das jetzt hier los bei 1860. Und der Höhepunkt der CO2-Emissionen war im Jahre 1979 erreicht. Also das war der Moment, wo Deutschland am meisten CO2 emittiert hat. Und seitdem geht es doch deutlich nach runter. Also schon Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen. Soweit auch ganz interessant. Nächste Meldung, die dann kommt, ist halt der Hinweis auf das Pariser Klimaabkommen 2015. Und dann geht es weiter, dass man also, es wurde dann hier ausgerechnet, um auf Grundlage dieses Pariser Klimaabkommens das CO2-Budget für die 1,5-Grad-Grenze hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen den Anteil berechnet, den Deutschland noch in die Luft blasen darf. Und das waren im Jahr 2016, also das ist erstmal die Bezugsgröße, im Jahr 2016 waren das 5.000 Millionen Tonnen CO2, die wir Deutschland noch hätten ausstoßen dürfen. Ja.
Also ab dem Jahr 2020 wäre es noch ein Restbudget von
2.000 Millionen Tonnen CO2 gewesen. Und wir ziehen weiter und dann sieht man, im Jahr 2023 gab es noch ein Restbudget von 19 Millionen Tonnen CO2 und im Jahr 2024 wurde es überschritten. Das ist also das, was die Meldung des Sachverständigenrates ist. Und zwar hier gerechnet, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, man rechnet natürlich mit, oder man muss hier mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Also es gibt Wahrscheinlichkeitskorridore und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 67% wurde hier gerechnet. Also einer Wahrscheinlichkeit von 67%, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Also es ist noch nicht mal 100%. Ne? Es könnte sogar noch schlechter sein. So, und jetzt geht's weiter. Wir sind schon fast zum Ende. Wenn man sozusagen sagt, na gut, wir wollen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% das 1,5-Grad-Ziel erreichen, dann hätten wir noch sozusagen ein gewisses Budget, was wir in die Luft blasen dürfen. Also jetzt Stand 2024. Aber gleichzeitig kommt die Anmerkung, dass auch sozusagen dieses Budget dann im Frühjahr oder Frühling 2024 aufgebraucht war. Also selbst das 50% Wahrscheinlichkeit 1,5-Grad-Ziel ist dann auch 2024 vergeigt worden. Was bedeutet das? Ja, heißt natürlich nicht, jetzt ist es auch egal, sondern wir müssen um jedes Zehntel Grad kämpfen. Könnt ihr hier gern selbst nochmal konkreter nachlesen. Und jetzt schaut man sozusagen auf die nächste Stufe und sagt, naja, wenn wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 67% bei 1,75 Grad Erderwärmung bleiben wollen, also sozusagen wenigstens das, dann hätten wir also noch ein Budget von rund, ich sage jetzt mal rund 4.000 Millionen Tonnen CO2 ab dem letzten Jahr. Und wenn man das jetzt rumrechnet auf die kommenden Jahre, dann wäre das im Jahr 2030 aufgebraucht. Ja, also selbst wenn wir sozusagen vom 1,75 Grad Budget ausgehen. So, wenn man das jetzt sozusagen linear runterbricht, jedes Jahr sozusagen den gleichen Anteil reduziert, um sozusagen CO2-neutral zu werden, dann wäre das Budget im Jahr 2036 aufgebraucht. Was will ich damit sagen oder was wollen wir damit sagen, was will die Seite damit sagen? Und zwar, dass wir mit dem Klimaziel im Jahr 2045 klimaneutral zu werden, wie es ja das derzeitige Klimaschutzgesetz vorsieht, selbst an dem 1,75 Grad Budget völlig vorbeischrammen. Also mit anderen Worten, auch wenn wir die selbstgesteckten Ziele erreicht haben, die sind einfach nicht ausreichend. Das ist ja auch sozusagen auch das, was in verschiedenen Klimaklagen teilweise Teil dieser Klagen ist. Und wir müssen also deutlich, deutlich schneller werden und deutlich schneller werden im Einsparen der Emissionen.
Jetzt hatte ich eigentlich gute Laune aufgrund der Nachrichten, aber jetzt schon wieder schlechte, Mensch, Andreas. Das ist wirklich.
Ja, ja, ein bisschen ambivalent sein, also ja, ja. Dass so die Gefühlsweilungen so ein bisschen hin und her gehen, ne, insoweit. Wir gehen weiter. Nächste Meldung, eigentlich relativ kurz möchte ich mich halten. Der Artikel, der hier in der Sächsischen Zeitung erschienen ist, am 3.1. Überschrift: Streit um die Windkraft. Wie kommt die Energiewende in Sachsen wirklich voran? Wir werden da auch zitiert. Der Artikel fasst halt kurz zusammen, was unsere Einschätzung ist zum Ausbaustand der Erneuerbaren. Wir haben das auch hier auf dem Kanal schon mehrfach rübergebracht und auch, was unsere Einschätzung zu dem mittlerweile ja nun besiegelten Koalitionsvertrag ist. Was jetzt kommen sollte, steht jetzt nicht im Artikel, das sagen wir, was jetzt kommen sollte, ist also eine Konkretisierung des im Koalitionsvertrag festgehaltenen. Wir werden dazu halt auch entsprechende Gespräche bei den Ministerien und mit der Politik führen. Und wer die Zahlen vertiefen mag, hier nochmal auf das sächsische Klimadashboard hingewiesen, also klimadashboard-sachsen.de. Da gibt es auch verschiedene Kategorien. Einfach mal draufschauen und draufklicken.
Richtig. Hier ein Einblick ins Klima-Dashboard wird auch von der VEE mitgefördert und ja, ist wirklich ein guter Einblick, um auch sehr, sehr genau zu bestimmten Themen Einblick zu haben, also auch regional zu gucken, wie ist der Stand bei mir im Landkreis, in der Gemeinde. Das ist schon ganz cool.
Genau, vielleicht ein Wort noch, Windkraft. Wir haben die Meldung, gab es später nochmal, wir haben sie jetzt aber nicht extra aufgenommen. Wir haben tatsächlich nur 5 neue Windkraftanlagen letztes Jahr ans Netz gebracht. Also wir sind sozusagen sogar noch unter dem vorletzten Jahr geblieben. Aber, also das positive Aber in dem Fall mal, kein negatives Aber es sind doch sehr viele Windkraftanlagen in Genehmigungsphase beziehungsweise mittlerweile genehmigt, sodass es jetzt halt um die Umsetzung des Ausbaus geht. Genau, da ist der Genehmigungsstand beziehungsweise der Stand der laufenden Genehmigungsverfahren jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir haben da schon das Ziel erreicht. Also dadurch, dass wir ja nachholen müssen, was die letzten Jahre nicht ans Netz gegangen ist, neu, müssten sich tatsächlich auch noch die Anzahl der Genehmigungsverfahren erhöhen.
Ich habe auch häufig Diskussionen um das Thema Dunkelflaute. Was machen wir eigentlich, wenn der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint? Hatten wir jetzt auch ja zu Genüge im November, im Dezember und haben mich auch viele Bekannte und Freunde und aus der Familie angesprochen. Es gab Diskussionen am Küchentisch. Kennen Sie sicherlich alle. Hier gibt es einen tollen Artikel, ganz, ganz frisch, der ist auch gerade nochmal hier in der Fachpresse groß umhergereicht worden vom PV-Magazin, gerade vom 14. Januar. Titel ist: Übertragungsnetzbetreiber liegen zum Jahreswechsel 650 Anschlussanfragen für große Batteriespeicher mit 226 Gigawatt vor. Ja, Moment mal, hatten wir doch die Meldung schon mal. Ja, nee, nicht ganz. Vor 5 Wochen, also im November, hatten wir eine Meldung dazu, dass es Anschlussanfragen, also Planungen für 161 Gigawatt gibt. Die sind jetzt in 5 Wochen schon fast wieder verdoppelt worden. Liegt auch daran, dass man jetzt nochmal genauer geschaut hat, dass man nicht nur auf UNB, also Übertragungsnetzbetreiberebene, national geschaut hat, sondern auch mal geguckt hat, was passiert nicht bei E.ON im Verteilnetz. Und allein bei E.ON sind noch weitere 100 Gigawatt in der Mache. Da ist noch nicht die Midnetz, da ist noch nicht Sachsenenergie mit drin. So, und dieser Batterietsunami, von dem jetzt hier gesprochen wird, den wir schon mal angesprochen hatten, der kommt wirklich an. Wir haben eine Leserzuschrift, Andreas, ja? Von Marc Langhammer. Vielen Dank, Gruß an dieser Stelle aus Borna. Und der weist darauf hin, dass allein in Borna jetzt im Gemeinderat 4 Großspeicher für Batteriegeschichten beantragt gerade sind und die diskutiert werden. Und das Schöne ist, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind nicht dagegen, sondern sind im Gegenteil sogar eher dafür. Es gibt vor Ort ein Umspannwerk und dieses Umspannwerk eignet sich eben sehr gut dafür, diese Batteriespeicher anzuschließen. Und ja, das ist ja auch ein Gewinn für die Gemeinde da vor Ort mit Bauarbeiten, vielleicht auch Arbeitsplätzen und auch ein paar Gewerbenummer und Steuereinnahmen. Also das ist ja auch ganz schön. Also das ist schön zu sehen, es geht national groß weiter und auch in der Kleinen kommt es wirklich an und wird auch akzeptiert. Bravo, weiter geht's. Das Dunkelflauten sind, also, ich glaube, bald schon kein Thema mehr. Übrigens ganz kurz zur Einordnung, 226 Gigawatt, das entspricht etwa dem 10-fachen an Kapazität, was an Pumpspeicherkraftwerken aktuell in Deutschland am Netz ist. Kann man vorstellen, ja, das ist schon ganz ordentlich. So,
an der Einordnung. Laune ist wieder besser. Gut, dann machen wir gleich weiter.
Richtig. Auch nur ganz kurz, ich bin ja selbst hier 2 Meter rechts von mir ist mein Balkonspeicherkraftwerk, mein Balkonspeicher ohne Balkonkraftwerk ohne Speicher, mein Gott, so rum. 6 Schritte zum eigenen Balkonkraftwerk, wunderbarer kurzer Text in der Freien Presse vom 8. Januar, ist dpa-weit, das müsste auch irgendwo in anderen Medien zu finden sein, ist frei zugänglich, wird einfach kurz erklärt, wie es geht und ich kann sagen, es stimmt, so geht es, ist wirklich nicht schwer. Einfach mal schauen und machen.
Genau. Aber hin und wieder gibt es immer noch Probleme. Stimmt. Normalerweise ist ja jetzt die Gesetzeslage so, dass man, dass der Vermieter sozusagen zustimmen muss. Also man muss ihn immer noch fragen, aber er muss zustimmen. Er darf nicht Nein sagen mit Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind sozusagen Ausnahmen, Sonderfälle. Mhm. Aber es kommt halt immer noch vor, auch uns erreichen hin und wieder Anfragen dazu, dass der Vermieter halt Nein sagt. Und die große Frage ist halt, was dann? Dazu und möglicherweise auch zu anderen Fragen werden wir in der nächsten Sendung beim unserem nächsten Sachsen-Update dann im Februar den Rechtsanwalt Peter Auschenbach von der Kanzlei Prometheus aus Leipzig bei uns haben. Und wenn ihr Fragen habt, zu genau dem Thema Balkonkraftwerk oder Probleme habt mit irgendjemand, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir versuchen das aufzugreifen. Wer sozusagen sich nicht outen mag in den Kommentaren, kann uns auch gerne die E-Mail schreiben an update@vwe-sachsen.de. Also kurze E-Mail an uns und wir sortieren das dann ein bisschen und geben die Fragen in der nächsten Sendung gerne an Peter Rauschenbach weiter. Ja, damit sind wir fast durch. Ich möchte noch hier auf einen Audiobeitrag im MDR aktuell hinweisen. Überschrift Stahlwerk Verhalpi, hat man glaube ich schon erwähnt in der Vergangenheit, will Produktion mit eigener Windenergie sichern und hier gibt es halt ein Interview mit dem General Manager des Stahlwerkes, das ist Uwe Reinecke, der also ausführt, wie sie auch als etabliertes Unternehmen vor Ort, was für viele Arbeitsplätze sorgt, was für viele Gewerbeeinnahmen durch Steuern sorgt, darüber hinaus auch sozusagen die Stadt, die Vereine, Sportvereine, anderes unterstützt und nichtdestotrotz doch Probleme hat, was die Akzeptanz von Windenergieanlagen vor den Toren der Stadt anbelangt. Also sozusagen hier dringende Bedarfe vom Stahlwerk, da sozusagen kombiniert mit der Frage, es gab ja Höchstpreise teilweise, einmal softwarebedingt, aber natürlich auch aufgrund anderer Marktmechanismen bis dahin, dass, ich weiß gar nicht, ob diese Untersuchung schon zu Ende ist, dass man vermutet, dass sozusagen die fossilen Ersatzkraftwerke, nenne ich es mal, dass die nicht eingesprungen sind, obwohl die hätten einspringen sollen, was zu einer Preiserhöhung geführt hat. Also das ist eine Vermutung. Ich weiß nicht, wie weit die Untersuchungen dazu sind. Also und aus Sicht sozusagen der energieintensiven Stahlindustrie führt er halt hier mal aus. Und wer mag, wir haben ihn eingeladen zu unserer Wahlveranstaltung, die am 4. Februar stattfinden wird. Ich blende es gleich mal ein. Also Bundestagswahl steht ja bevor und wir werden am 4. Februar in Dresden eine Präsenzveranstaltung haben, Energieversorgung in Sachsen, Stabilität in Wirtschaft und Strompreisen. Und dazu haben wir Uwe Reinecke eingeladen. Er wird erstmal einen Impulsvortrag geben für alle Anwesenden, also sowohl für die Politiker auf dem Podium, mit denen wir dann diskutieren wollen, aber natürlich auch für die Gäste im Saal. Und wer mag, das Ganze ist als Livestream angedacht. Also so die Leitung nicht zusammenbricht, wird das Ganze als Livestream übertragen. Das heißt, da braucht ihr euch natürlich nicht anmelden. Wer in Präsenz dabei sein möchte, bitte hier über den QR-Code bzw. die angegebene Linkadresse bitte anmelden. Ohne Anmeldung kommt er nicht rein. Daher bitte anmelden. Und wer das Ganze live verfolgen möchte, der muss, also per Stream, der muss das natürlich, muss sich natürlich nicht anmelden. Der geht dann einfach auf der Seite auch angegebenen YouTube-Link und kann da dem Ganzen folgen. Ja. Damit bleibt eigentlich uns nur zu sagen, bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.